Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus aber sagte zu ihm: Du sagst es. Und als er verklagt wurde von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, so dass sich der Statthalter sehr wunderte. Zum Fest hatte aber der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen freizugeben, den sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Barabbas. Und als sie versammelt waren, sagte Pilatus zu ihnen: Wen soll ich euch freigeben, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste genau, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die Hohepriester und die Ältesten überredeten die Menschenmengen, um Barabbas zu bitten und Jesus umbringen zu lassen. Da antwortete ihnen der Statthalter: Wen von diesen beiden soll ich euch freigeben? Sie sagten: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus machen, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sagten alle: Lass ihn kreuzigen. Der Statthalter sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor der Menschenmenge und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihn Barabbas frei, aber Jesus ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus ins Richthaus mit und versammelten die ganze Schar um ihn, zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an, flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf seinen Kopf. Dann gaben sie ihm ein Rohr in seine rechte Hand, beugten die Knie vor ihm und spotteten: Sei gegrüßt, du König der Juden! Spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen damit auf seinen Kopf. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Es folgen die Verse 32 bis 45 aus Matthäus 27. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, ihm sein Kreuz zu tragen. Und als sie an den Ort namens Golgatha kamen, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es probiert hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie setzten sich nieder und bewachten ihn dort. Und oben, über seinem Kopf, befestigten sie eine Inschrift mit der Anschuldigung, und da stand geschrieben: Dies ist Jesus, der König der Juden. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und ihn aufbaust in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten: Andern hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Wohlgefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die dabei standen, sagten, als sie das hörten, er ruft den Elia. Und gleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sagten, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Aber Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme und übergab seinen Geist. Und sieh, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, standen auf und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von fern zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Die gute Botschaft von Jesus ist nicht schwer zu verstehen. Das Evangelium sagt uns, Gott ist der souveräne Schöpfer aller Dinge. Wir haben gegen Gott rebelliert. Wir stehen schuldig vor ihm und müssen seine gerechte Strafe erwarten. Doch Gottes geliebter Sohn hat die Strafe abgegolten. Jesus hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Wenn wir uns also Jesus anvertrauen und unsere Rebellion aufgeben, ihn als König anerkennen, dann sind wir von unserer Schuld befreit und dürfen uns Kinder Gottes nennen. Jesus hat das genauso kurz wie treffend zusammengefasst in diesen Worten. Er hat gesagt, der Menschensohn, also Jesus, wir sind bei der nächsten Folie, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Diese gute Botschaft ist so einfach, dass jedes Kind sie glauben kann. Jeder Mensch kann sie verstehen und befreit werden. Und dann kommen wir zum Kreuz. Und auf einmal wird alles schwierig. Wir kommen zu Vers 46 und Jesus schreit diese Worte, die uns so tief ins Herz treffen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für ein furchtbarer Schrei. Warum schickt Gott seinen geliebten Sohn ans Kreuz? Es ist die Frage aller Fragen. Die Frage hat Jesus aus Psalm 22 aufgenommen. Psalm 22 ist ein Lied, das von König David geschrieben wurde, viele Jahrhunderte zuvor. Der Psalm beginnt sogar mit dieser Frage und stellt damit alles Weitere darin unter den langen Schatten dieser Frage. In dem Psalm finden wir deshalb auch die Antwort. Der Psalm selbst ist durch und durch bemerkenswert. Zum einen beschreibt König David darin ein Leid, das er selbst nie am eigenen Leib erfahren hat. Im Psalm klagt er, meine Hände und Füße haben sie durchbohrt. Aber es waren nicht die von David. Es waren Jesu Hände und Füße, von Nägeln durchbohrt am Kreuz. David beklagt, wie seine Kleider verteilt und um sein Gewand das losgeworfen wird, aber diese Kleider gehören nicht David. Sie gehören seinem Nachfahren, dem Davids Sohn, dem verheißenen König, der Frieden und Gerechtigkeit bringen würde. Sie gehören Jesus. Als also Jesus die Frage in den Himmel schreit, beansprucht er den Psalm von König David für sich. Er beansprucht seine Antworten für sich. Dieser Psalm erfüllt sich hier in diesem Augenblick am Kreuz. Er führt uns hin zum Kreuz. Kreuz. Allerdings ist dieser Weg zum Kreuz nicht einfach. Und angesichts dieses unsäglichen Leids ist die Versuchung in jedem von uns groß, das Kreuz auf Abstand zu halten. Und in Matthäus 27 wird das ersichtlich an drei Reaktionen auf Jesu Schrei. Eigentlich muss dieser Schrei nahe gehen, er muss uns direkt ins Herz treffen. Und doch sehen wir in den Versen 47 bis 49 drei Weisen, wie man das Kreuz auf Distanz halten kann. Zum einen kann man diesen Schrei verwechseln mit einem weiteren Schrei um Hilfe. In Vers 47 wird Eli mit Elia verwechselt, Gott mit seinem Propheten. Und das ist verständlich, die beiden klingen zum Verwechseln ähnlich, zumal in dieser Situation. Aber diese Verwechslung ist irgendwie auch unerklärlich. Denn die Frage selbst ist unverwechselbar aus diesem berühmten Psalm. Jeder damals kennt diesen Psalm. Und das heißt, hinter dieser Verwechslung steckt etwas anderes. Durch diese Verwechslung geht nicht nur bedauerlicherweise eine Verbindung zu Psalm 22 verloren, es geschieht noch etwas anderes. Denn auf einmal ist das Kreuz nicht mehr die Erfüllung des Psalms. Das Kreuz ist nicht mehr Teil von Gottes Plan, der darin beschrieben wird. Der Schrei ist nur noch ein weiterer, hilfloser, verzweifelter Schrei der Verlorenheit in einer gefallenen Welt. Das Kreuz mag tragisch für Jesus sein, schade, dass es so geendet hat. Und es kann durchaus auch sein, dass die Menschen ergriffen sind vom Drama dieses Moments. Aber es fehlt der Bezug zu mir. Das Kreuz halten wir so auf Distanz. In Vers 48 wird eine zweite Weise angedeutet, wie man das Kreuz auf Abstand halten kann, durch ein gutes Werk für Jesus. Wir lesen dort, jemand lief, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf einen Rohrstab und gab ihm zu trinken. Es ist ein gutes Werk, es ist gut gemeint. Man will etwas für Jesus tun, man will sein Leid lindern. Und natürlich ist es gut gemeint, dass sich dort jemand erbarmt und ihm etwas zu trinken reichen will, aber dieses eigene Tun wird schnell zu einer Flucht vor dem eigentlichen Moment hier am Kreuz. Indem man sich in Geschäftigkeit flüchtet, muss man sich nicht mehr dem stellen, was hier am Kreuz geschieht. Der Sohn Gottes leidet und stirbt. Und so können eigene, gute und gut gemeinte Werke für Jesus den Blick verstellen auf Jesu gutes Werk für uns. Unsere guten Taten können das Kreuz auf Abstand halten. Nun, im Vergleich zu diesen ersten beiden Möglichkeiten ist die dritte Weise, wie man das Kreuz auf Abstand halten kann, vielleicht die krudeste. Man verhärtet einfach sein Herz und spottet über das Leid am Kreuz, so wie in Vers 49. Die anderen sagen, halt, lass doch sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Herzenshärte ist eine andere Möglichkeit, wie man sein Herz verschließen kann für Jesus. Aber auf die meisten von uns trifft das wahrscheinlich nicht zu. Und vielleicht ist sie gerade deshalb die gefährlichste von allen dreien, denn es ist so einfach, empört, entrüstet auf den Spötter zu blicken. Und man zeigt auf diesen bösen Menschen und macht sich damit selber besser, als man ist. Man übersieht den Balken im eigenen Auge. Man hält das Kreuz auf Distanz. Ich weiß nicht, für welche dieser Optionen wir am allanfälligsten sind. Am Ende ist es auch nicht so wichtig, denn jedes Mal geht es um das Gleiche. Es geht um eine Schutzstrategie vor dem Kreuz. Es geht um Selbstschutz vor dieser einfachen und doch so schwer annehmbaren Botschaft. Und vielleicht spüre ich tief in mir eine Angst vor dem Kreuz. Instinktiv spüre ich, wenn ich das an mich heranlasse, dann zerreißt es mir das Herz. Es führt mich an Abgründe in mir selbst, die ich lieber nicht sehen möchte. Denn dort am Kreuz sehe ich meine Schuld. Dort am Kreuz sehe ich den Tod, den ich sterben sollte. Mein Stolz, meine Selbstachtung sind dahin, wenn ich die Wahrheit zulasse, Jesus starb für mich. Er musste für mich sterben. Er musste sein Leben geben als Lösegeld für viele, als Lösegeld für mich. Seine Hände und Füße mussten durchgraben werden. Er musste von Gott verlassen sein. Er musste diesen Schrei schreien für mich. Aber gerade dieses Unerträgliche für mich macht das Kreuz auch so unfassbar gut. Denn dieses Lösegeld brauche ich, diesen Schrei brauche ich, diesem Gekreuzigten öffne ich mein Herz, denn er hat sein Herz für mich ausgegossen. Psalm 22 vereint zwei Botschaften in sich. Die erste handelt vom unermesslichen Leid Jesu. Die zweite handelt vom uneingeschränkten Sieg des Königs. Und dazu lese ich nun aus Psalm 22 ab Vers 20. Vielleicht habt ihr es noch offen, aber es ist okay, wir haben es auch hier auf der nächsten Folie. Vers 20, aber du, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile, mir zu helfen. Jesu Schrei, mit anderen Worten, ist kein sinnloser Hilfeschrei an einen toten Propheten Elia. Selbst in diesem Moment weiß Jesus genau, Gott ist meine Stärke. Und wenn er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist Gott immer noch sein Gott. Er hat sich nicht von Gott abgewandt, wie wir es tun. Jesus vertraut es ihm an und Vers 21, er ruft ihn an und sagt, errette mein Leben vor dem Schwert. Meine einsame Seele aus der Gewalt der Hunde, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Hörnern der Büffel. Ich will meinen Brüdern deinen Namen predigen. Ich will dich in der Gemeinde loben. Hier sehen wir besonders, was es bedeutet, dass Jesus ohne Sünde war. Denn selbst im größten Leid wird er nicht davon bestimmt. Sein noch größerer Wunsch ist es, Gott zu predigen, Gott zu loben. Er weiß, in meinem Leben geht es nicht um mich. Lass mich leben, denn ich will deinen Namen predigen. Er stellt sich auch nicht über die Gemeinde, über uns, sondern was sagt er hier? Er sagt, ich will meinen Brüdern, meinen Schwestern deinen Namen predigen. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu heißen. Gerade in diesem Moment, wenn er für uns stirbt. Und gerade hier, gerade vom Kreuz her, ruft er uns genauso zum Lobpreis und zur Anbetung auf, weil er weiß, Gott lässt mich nicht im Stich. Vers 24, rühmt den Herrn, die er ihn fürchtet, ehrt ihn alle Nachkommen Jakobs und fürchtet ihn alle Nachkommen Israels, denn er hat das Elend des Armen, er hat mein Elend nicht verachtet und verschmäht und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Hier sehen wir Jesu Sieg über Sünde, Leid und Tod. Nichts kann ihn abhalten, Gott an erste Stelle zu setzen. Und in Vers 26 bekommen wir einen ersten Einblick, worauf dieser Sieg abzielt. Eine große Gemeinde. Eine große Gemeinde, die Gott für seine Macht und seine Heiligkeit fürchtet. Und daran sehen wir, Jesus ist dabei, sein Reich zu bauen, Menschen in sein Reich hineinzurufen. Sein Sieg ist für Gott und für uns. Und was er damit erringt, das malen uns die nächsten Verse besonders schön vor Augen. Und die wollen wir uns genauer ansehen. Nämlich erstens, Jesus beendet Leid und Tod. Vers 27, die Elenden sollen essen und satt werden und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Und am Ende kommt der Hammer, euer Herz soll für immer leben. Daran sehen wir, Jesu Leid und Tod schenkt uns Leben für immer. Jesu Leid überwindet menschliches Leid für immer. Und wir sehen das symbolhaft in Matthäus 27, erfüllt durch die offenen Gräber und die auferstandenen Toten. In Vers 52, ihr seht dort, das geschah eigentlich nach seiner Auferstehung, aber Matthäus will es hier hineinbringen, hier hinein, damit er sieht, dieses Kreuz ist ein Sieg. Zweitens, Jesus ermöglicht eine neue Gottesbeziehung für alle Menschen. Vers 28. Alle Menschen der Erde werden sich besinnen und zum Herrn umkehren. Und alle Stämme der Völker werden sich anbetend vor ihm beugen. Solange man schuldig und mit schlechtem Gewissen vor Gott steht, kann man nur weglaufen. Aus Furcht vor seinem Gericht. Vor dem Schuldurteil. Doch am Kreuz ließ Jesus das Gericht über sich ergehen. Und so macht sein Tod den Weg frei zu Gott. Und so reißt der Tempelvorhang auf übernatürliche Weise von oben nach unten in zwei Teile. Der Tempelvorhang symbolisiert die Trennung zwischen Gott und Mensch. Sie ist nicht mehr da. Jesus ist gestorben. Und der Weg ist frei. Sein Tod machen Besinnung und Umkehr zum Herrn für alle Menschen möglich. Drittens, in Vers 29 sehen wir das Königreich Jesu. Jesus errichtet sein Königreich. Vers 29, denn dem Herrn gehört das Königreich, er herrscht über die Nationen. Wenig später wird Jesus in Matthäus 28 sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und daran sehen wir, dieser Herr ist Jesus. Er herrscht als König über alle Nationen. Mit dem Sieg am Kreuz erobert er sich das Reich Gottes, sein Königreich. Und als vierte und letzte Facette wollen wir uns zu Vers 32 begeben. Dort sehen wir, Jesus schafft Gerechtigkeit. Vers 32, sie werden kommen und dem Volk, das geboren wird, seine Gerechtigkeit verkünden, denn er hat es getan. Es ist vollbracht. In diesem unbestimmten Sie werden kommen, erkennen wir den Anfang einer weltweiten Bewegung. Alle Nationen müssen von dieser gerechten Herrschaft hören und werden von seiner Gerechtigkeit hören. Warum? Denn er hat es getan. Am Kreuz erweist er seine Gerechtigkeit, die in aller Welt verkündet werden muss. Gerechtigkeit erfordert, dass jeder Mensch, der sich Gott nähert, den Schuldspruch für seine Rebellion hören muss und die Strafe dafür erleiden muss. Mit Rebellion meine ich, dass wir nicht so gelebt haben, wie Gott es von uns erwartet. Wir haben ihn nicht so geliebt, wie wir ihn lieben sollen. nicht so selbstlos, wie Jesus es in Psalm 22 tut. Ich denke, wir müssen nicht lang nachgraben, um zu erkennen, wir alle begehen so viel Ungerechtigkeiten in unserem Leben. Wir haben so viel Schuld auf uns geladen, dass dieser gerechte Gott zu Recht zornig ist. Alles andere würde Gott ungerecht machen, alles andere würde Gott zum Teilhaber machen an unserer Ungerechtigkeit, aber das ist nicht das letzte Wort. Gott erweist seine Gerechtigkeit durch das, was Jesus getan hat. Sein Leiden, sein Tod, er erträgt unsere Strafe. Und so wird ein Ort geöffnet in Christus, wo Jesus das Gericht für uns ertragen hat. Wir müssen zu ihm gehören, wir müssen uns ihm anvertrauen, wir müssen in seinem Reich sein, denn das ist der sichere Ort, wo das Gericht schon stattgefunden hat. Und durch Jesu Tod wird also Gottes Gerechtigkeit gewahrt. Und sie ermöglicht es Gott gleichzeitig, Menschen in sein Reich kommen zu lassen, ohne sie bestrafen zu müssen. Diese Gerechtigkeit erweist Gott am Kreuz. Und diese Gerechtigkeit, die gilt es zu verkünden. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Sein Leben als Lösegeld für uns. Das ist die Gerechtigkeit, die Nationen hören müssen, weil Jesus es getan hat. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat am Kreuz ein für alle Mal Gerechtigkeit hergestellt. Von Anfang bis Ende ist das Leid am Kreuz eine unsichtbare Schlacht um ein ewiges Königreich. Es ist eine Schlacht, die Jesus entscheidend, absolut, ein für alle Mal gewonnen hat. Sein Sieg ist von Anfang bis Ende geplant. Selbst im letzten Moment, im Moment seines Todes, hat Jesus alles unter Kontrolle. Schaut euch Vers 50 an. Jesus schreit ein letztes Mal mit lauter Stimme. Und was würde man erwarten? Was würde man nach diesem Schrei erwarten, wenn nicht die Worte und starb? Würde man das nach diesem grausamen Leiden nicht erwarten? Bei jedem gewöhnlichen Menschen müsste es doch heißen, und er starb. Nicht bei Jesus. Jesus hat bis zuletzt die volle Kontrolle. Als seine Mission vollbracht ist und sein Leid zu Ende, da stirbt Jesus nicht einfach, sondern er übergab seinen Geist. Ja, Jesus leidet unsäglich. Niemand hat solche Gottesferne erlitten wie er. Niemand den brennenden Zorn Gottes über sich erlebt wie er. Und doch bestimmt er das Ende. Er übergibt seinen Geist an Gott. Und von ihm wird er ihn auch am dritten Tag wieder empfangen. Jesus gewinnt diesen Sieg auf entscheidende Weise. Nichts überlässt er dem Zufall. Und diese unsichtbare Schlacht, die von der einen Seite mit Spott und Hohn und Versuchung und Gewalt geschlagen wird, Jesus schlägt sie durch Gottes Treue, indem er sich auf Gott verlässt, indem er bis zuletzt nicht sündigt. Und sein Sieg in dieser Schlacht macht schuldige Sünder zu freien Anbetern. Jesus schlägt diese Schlacht für uns, damit wir in sein Königreich gerettet werden. Er schlägt sie für alle Nationen. Am Ende des Abschnittes begegnen wir einem römischen Hauptmann. Die Römer galten als Feinde der Juden. Sie hatten das Land erobert und besetzt, aber eigentlich hatten sie keinen Anteil an Gottes Volk oder Gottes Reich. Dieser Hauptmann war für die Kreuzung zuständig. Er war der, der die Nägel durch die Hände hat bohren lassen. Und wenn jemand die Kreuzigung von Jesus Christus nicht auf Abstand halten kann, dann ist er es. Und doch ist er es, der alles genau beobachtet. Er lässt das Kreuz an sich heran. Und ausgerechnet er spricht am Ende die Worte, die nicht nur ihm das Reich eröffnen, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes verkünden. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Spätestens da ist klar, Jesu Triumphzug durch die Welt beginnt in diesem Moment. Hier ist der erste von den Nationen, der ihn bekennt. Beim Denken ans Kreuz denkt man leicht an den tragischen, aber irgendwie notwendigen Verlust vor dem eigentlichen Sieg an Ostern. Man redet so wenig wie möglich vom Kreuz, denn das eigentlich Besondere ist ja die Auferstehung. Bei Paulus ist es genau umgekehrt. Und das sollte uns nachdenklich stimmen. Paulus rühmt sich nicht der Auferstehung Jesu, er rühmt sich des Kreuzes. Er schreibt, das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren geht, eine Torheit, uns aber die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Hier gewinnt Jesus den Sieg. Ostern ist eine Ratifizierung dieses Siegs. Ostern zeigt, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat, aber Ostern, die Auferstehung, ist nicht der Sieg selbst. Am Kreuz hat Jesus Leid und Tod überwunden. Am Kreuz macht er Freundschaft mit Gott möglich. Am Kreuz stellt er Gerechtigkeit her und gewinnt sich sein Reich. Also lasst uns heute nicht gesenkten Hauptes hinausgehen. Lasst uns mutig, lasst uns voller Freude, lasst uns voller Begeisterung reden von Gottes Sieg am Kreuz. Diesem König, der Gottes Gerechtigkeit bewahrt hat und uns gerettet hat. Lasst uns hinausgehen und vom Kreuz erzählen, damit die Welt weiß, Jesu Triumphzug hat schon längst begonnen. Alle Nationen müssen es hören. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir für dieses Werk, das so schwer für uns nahbar ist. Wir bekennen dir, dass unser Instinkt uns vom Kreuz wegtreibt. Wir bekennen dir, dass wir aus eigener Kraft uns diesem Geschehen gar nicht nähern können. Aber wir danken dir, dass du uns heute Kraft geschenkt hast. Kraft, uns dem Kreuz zu nähern. Kraft, vom Kreuz zu singen. Von deinem Sieg, deiner Gerechtigkeit, dass du durch das vergossene Blut Jesu gewonnen hast. Und wir bitten dich nun, lass uns diejenigen sein, die allen Nationen deine Gerechtigkeit verkünden. Wir danken dir, dass wir zu diesen Nationen gehören, weil wir von deiner Gerechtigkeit gehört haben. Herr, lass du eine große Gemeinde wachsen aus dieser Verkündigung. In Jesu Namen. Amen.